Werte Damen, liebe Freunde,
es stimmt ja schon an irgendetwas, glaubt schließlich jeder. Ein Ulmer Psychotherapeut hat mir gesagt, er sei überzeugt davon, dass damals, als die ersten russischen Astronauten in den Weltraum geschossen wurden, obwohl sie im kämpferischen Atheismus erzogen waren, schließlich noch ein Gebet gemurmelt haben, lieber Gott, hilf doch, dass gut geht. Oder mindestens ein Kreuz über ihre Weltraumanzüge geschlagen haben. Wir haben unausrottbar als Menschen mindestens sowas wie eine religiöse Ader. Sogar Adolf Hitler, wenn man überhaupt den Namen noch mal erwähnen darf, sprach immer wieder von der Vorsehung mit Tremolo in der Stimme. Und je länger der Krieg dauerte und je schwieriger es wurde für Deutschland, sprach er sogar vom Allmächtigen. Wir haben irgend sowas wie eine religiöse Ader in uns, jeder Mensch. Jean-Jacques Rousseau, der Vordenker der Aufklärung, der philosophische Vordenker jenes merkwürdigen Glaubens an die Vernunft, jenes christentumsfeindlichen Glaubens, hat versucht, auf den Nenner zu bringen. Er hat gesagt, wir haben alle miteinander eine natürliche Religion. Er sprach von der Zivilreligion. Wir alle glauben irgendwie an ein jenseitiges Wesen oder an die letzte Wahrheit. Aber intolerant ist, wer behauptet zu wissen, wer dies letzte Wesen ist, wie es aussieht, was es will, das wissen wir nicht. Aber es gibt so irgendwie etwas. Zweites Kennzeichen dieser Zivilreligion, wie Jean-Jacques Rousseau sie gekennzeichnet hat, ist, wir glauben alle, dass es irgendwie und irgendwo nach dem Tode weitergeht. Ob das die guten Jagdgründe der Indianer sind, aber irgendwie. Aber borniert und dogmatisch und fundamentalistisch, würde man heute sagen, sind Menschen, die zu wissen wähnen, wie das aussieht, wo das sein wird, wie das stattfinden wird. Aber irgendwie geht's weiter. Drittes Kennzeichen von der Schilderung von Jean-Jacques Rousseau. Es muss doch irgendwann irgendwie eine letzte Instanz geben, die alles Böse ahndet und alles Gute belohnt. Es kann doch nicht sein, dass der Honecker und der Adolf Hitler einfach bloß abtreten dürfen. Es muss doch irgendwo geahndet werden. Aber wer behauptet, es gäbe ein letztes Gericht oder irgend so etwas, ist intolerant. Wir wissen nicht, was das sein wird, wie das sein wird. Irgendwie wird es sein. Großartig diese Darstellung. Wir können uns gleich nachher an den Tischen unterhalten mit unseren Nachbarinnen, was uns darin einleuchtet, wo wir Fragen haben. Sehen Sie, wir Deutschen haben es natürlich besonders schwer. Unter allen Völkern der Weltgeschichte. Dass sogar manchmal dies irgendwie zerbröselt ist. Wir saßen vor einem Jahr zusammen in einem Kreis von Kirchenleuten und haben besprochen, wie die religiöse Lage in Deutschland aussieht. Und da hat Dr. Theo Lehmann das Wort genommen. Er ist bekannt dadurch, dass er in schwierigen Zeiten in Karl-Marx-Stadt, heute Effort, wieder Chemnitz, die Jugendgottesdienste durchgehalten hat, oft dreimal hintereinander, weil es so überfüllt war. Er hat gesagt, liebe Freunde, bei uns im Osten ist alles Religiöse kaputtgeschlagen wie sonst in keinem Ostblockland. durch einen wissenschaftlich sich gebenden Atheismus. In Rumänien gibt es Religion, obwohl das auch kommunistisches Land war. In Polen gibt es Religion. Bei uns im Osten ist alles kaputt gewalzt. Und bei euch im Westen, hat er gesagt, habe ich den Eindruck, dass jeder durch Volkshochschulvorträge oder Fernsehdiskussionen, sogar vielleicht durch den Religionsunterricht, sich Argumente geholt hat, warum er den Glauben nicht mehr ganz ernst nehmen muss. Wir Deutschen sind in allem 150%ig und haben es auch mit dem Glauben noch schlimmer getrieben, als Rousseau das dargestellt hat. Oft hat man den Eindruck, verbrannte Erde, Gebiet der Religiosität. Wir Deutschen tun mit dem Glauben besonders schwer. Und trotzdem habe ich meine Fragen, ich darf einfach vor Ihnen aussprechen, ob die Formulierung an irgendetwas, glaubt schließlich jeder, richtig ist. Sagt man so dahin. Aber ich bin überzeugt, dass fast in jedem Menschen ein Sehnen ist, ein Hunger nach einem Schutzengel, dass man angeschlossen ist an irgendwelche Kräfte des Universums, weil man die eigene Schwäche spürt. Und weil man spürt, dass bis in den Bereich hinter unseren Glastüren so oft der Teufel los ist. Nicht bloß wie wenn der Teufel los ist, der Teufel ist los. Und da wollen wir angeschlossen sein an starke Gegenkräfte. Irgendetwas ist viel zu wenig. Wir brauchen mehr als irgendetwas, an das wir glauben. Und nicht bloß wir Deutschen, sondern sehen Sie, in Afrika hat man gemeint, die Sache mit den Medizinmännern sei vorbei. Die hätten ihre Macht in den einzelnen Kralen verloren. Und jetzt ist das Erstaunliche, dass Menschen zu den Medizinmännern strömen. Je mehr die westliche Kultur vorrückt in den letzten entferntesten Kral. Weil die Menschen in Afrika den Eindruck haben, der gute Gott, wenn es den gibt, der hat längst unsere Welt verlassen. Und jetzt haben wir es zu tun mit einem Heer von bösen Geistern. Und der Einzige, der uns davon befreien kann, ist die Beschwörung des Medizinmanns. Ich brauche mehr als irgendetwas. Auch stärker als irgendetwas. Die Frage, genügt dieser Spruch an irgendetwas, glaubt schließlich jeder. Wir wollen mehr haben, wenn wir ehrlich sind. Ein weiteres Problem, über das Sie austauschen können gleich nachher. Die religiösen Begriffe sind ja in unsere Alltagssprache eingedrungen. Vorhin habe ich ein Interview gehört mit dem Chef der Rostocker Nachrichten, wo heute Parteitag der Grünen beginnt und heute Mittag Rostock, Hansa Rostock gegen Berlin spielt. Und dieser Chefredakteur hat gesagt, ich glaube, wenn nicht in den ersten 10 Minuten das erlösende Tor fällt, sind wir verloren. 3 religiöse Begriffe. Ich glaube, wenn ich bald das erlösende Tor fällt, sind wir verloren. Johannes 3,16, auf das alle, die an den Glauben nicht verloren werden. Religiöse Sprache, die wir inflationiert haben. Und trotzdem meine ich, bei ehrlichen Schwaben und sonstigen Leuten, die sich hier wohlfühlen, sei noch ein Gefühl dafür da, dass eigentlich Glaube wesentlich mehr meint, dass man sein Vertrauen an eine letzte Macht hängen kann. Glaube heißt, alles auf eine Karte setzen, 100%ig Vertrauen. furchtbar, wenn das ausgenützt wird durch Fundamentalisten, wie wir es erlebt haben, dass Menschen in Selbstmordkommandos geschickt werden, die Tausenden das Leben nehmen. Sie setzen auch alles auf eine Karte. Furchtbar, wenn das missbraucht wird, das Glauben. Aber trotzdem würden wir doch Entscheidendes an unserem Menschsein verloren haben, wenn unser Herz sich nicht mehr erwärmen könnte für das Vertrauen an eine letzte Macht. Noch ein Punkt, warum ich diesen Slogan an irgendetwas glaubt, doch schließlich jeder, nicht so gern habe, er klingt so entschuldigend. Als ob sich Menschen verteidigen müssten. Du darfst nicht glauben, dass ich gottlos bin. An irgendwas glaube ich auch noch. Es geht heute nicht darum, dass wir uns verteidigen, sondern dass wir einfach mal ehrlich Bilanz ziehen. Wie ist denn das mit diesem Satz? An irgendetwas glaubt doch schließlich jeder. Ich wäre einfach dankbar, wenn Sie, ich habe einige Punkte genannt, egal wo Sie einsetzen, miteinander ins Gespräch kämen, wie Sie drüber denken mit diesem Satz an irgendetwas. Oder Jean-Jacques Rousseau recht hat, oder wie Sie es in Ihrer Nachbarschaft erfahren, in der Familie. Ob wir Deutschen nicht einen wahnsinnigen Hunger haben, dass wir endlich wieder glauben könnten. Ich wäre dankbar, wenn Sie einfach ins Gespräch gehen. Wir lassen uns ein paar Minuten Zeit. Ja. Wartet Sie ab, was nur kommt. Vielleicht wäre es viel wichtiger, wenn Sie an den Tischen weitersprechen würden. Über diese Fragen, über die wir sonst nicht reden, es gibt Vereine, in denen festgelegt ist, zu leise. Danke. Wenn man fragt, wo werde ich nicht verstanden, dann sind ja die, die es nicht verstehen, verstehen auch diese Frage nicht. Deshalb bin ich dankbar. Also vielleicht wäre es wichtiger, dass wir uns an Tischen weiter unterhalten, weil es ja in Deutschland viele Vereine gibt, die sagen, über Politik und Religion wird bei uns nicht gesprochen, damit wir keinen Krach kriegen. Und dabei ist doch unter uns klar, es gibt eine Achtung vor dem Religiösen. Neulich kam ich mal spät abends aus Richtung Crailsheim in Stuttgart an, Bahnsteig 14, Hauptbahnhof. Und da lagen 5 Muslime auf ihren Knien auf dem dreckigen Bahnsteiggelände und haben in Richtung Mekka gebetet. Die Menschen sind drumherum gestanden, bisschen befremdet, aber mehr habe ich in den Gesichtern gelesen. Eine Achtung. Mensch, die glauben noch was. Die tun auch etwas für ihren Glauben. Also, das Religiöse ist gar nicht so weit weg, sondern manchmal gibt es eine Sehnsucht, wenn ich doch auch so glauben könnte, so beten könnte. Jetzt muss ich vielleicht eine befremdliche Feststellung machen. In der Bibel wird ganz deutlich gesagt, dass das richtige Glauben gar keine Möglichkeit von uns Menschen ist. Wird erzählt, wie die Freunde Jesu, die Bibel nennt sie Jünger, Nachfolger Jesu, zu Jesus gekommen sind mit der Bitte, Herr, Rabbi, stärke uns den Glauben. Die waren 3 Jahre bei Jesus gewesen, in der Gegenwart des Heiligen Gottes, hatten alles gehört, was Jesus gesagt hat über die Geheimnisse des Reiches Gottes. Die waren geborgen in der Fürsorge Jesu. Jetzt, all das, was wir haben an Zutrauen, das ist eigentlich noch nichts Richtige. Wenn Gott nicht bloß ein Popanz ist, dann müssten wir doch Gott noch viel mehr vertrauen, mit viel mehr Achtung ihm begegnen. Dann müssten wir viel mehr fragen, was er von mir will, wie er zu mir steht. Herr, stärke uns den Glauben. Was für eine ehrliche Frage und eine ehrliche Bitte. Der Apostel Paulus hat einmal gesagt, auch von seinem Glauben, und wir wissen ja, dass der vom Christenfeind damals in Damaskus herum geholt wurde, plötzlich in das Überzeugtsein, wie wichtig Jesus ist, hineingeholt wurde im Glauben, der hat gesagt, das ist der Normalfall. Wir können nur glauben, wenn die Macht der Stärke Gottes bei uns wirksam wird, die Macht der Auferstehungskraft Gottes. Sie brauchen sich nicht genieren, wenn Sie sagen, ich tue so schwer mit dem Glauben. Ich kann meine Kinder lieben, ich kann meine Mutter lieben, aber wie kann mein Gott lieben, ich tue so schwer. Bei keinem Telefongespräch, wenn es noch so nebensächlich ist, schweifen meine Gedanken so oft ab wie im Gebet. Das liegt doch nicht an mangelnder Konzentrationsfähigkeit. Irgendwo tue ich mich doch schwer mit dem Glauben. Selbst Leute, die morgens die Herrnhuter Losungen lesen, sagen immer zu meiner Frau, das ist so eine schöne Losung. Heute Mittag um 12 Uhr sehen, ob wir es noch wissen. Und mittags um 12 Uhr war irgendwas mit Gott kam drin vor, nicht? Aber ich kann doch sonst die schwierigsten Straßennamen behalten. Schwierigste Verhandlungen stundenlang verfolgen, nachher ein Protokoll schreiben, das stimmt. Mein Gedächtnis ist doch nicht kaputt, aber ich tue mich mit Gott schwer. Und deshalb ist gut, dass die Bibel sagt, du, Gott möchte dir den Anstoß zum Glauben geben. Das muss ich sehr persönlich reden. Ich wollte ja lange im Dienst Gottes stehen, im Glauben stehen, habe viele Erfahrungen gemacht, aber jetzt gerade die letzten Wochen und Monate, Ende Juli, bin ich von jetzt auf nachher damit vertraut worden, dass in meinem Körper ein bösartiger Krebs ist. Operation wurde gleich angesetzt, der Chefarzt, Professor, war nicht bereit, gleich die Operation zu machen, bevor nicht ein Schrittmacher eingesetzt wird. Und dann kam die sehr tiefgehende Operation und ich stehe jetzt nach wie vor in der Behandlung, in der Chemotherapie, wo ich nicht weiß, ob überhaupt irgendeine von den wuchernden Metastasen gepackt wurde durch Operation oder Chemotherapie. Aber in jenen Wochen im Krankenhaus, und manchmal habe ich Heimweh danach, in der Stille, habe ich zu Hause nicht mehr. 5.30 Uhr hat sich der Nachtpfleger verabschiedet, 8 Uhr kam die Chefvisite. Diese Stunden waren voll großer Stille. Zum Bibellesen, zum Beten und hat mich Gott nochmal aufs Neue erzogen. Zur schwäbischen Erziehung gehört ja, dass man als Vater manchmal auch seinen Söhnen, ganz gelegentlich auch den Töchtern sagt, weißt du eigentlich, wo du hingehörst? Gott hat mich erzogen, mir deutlich gemacht, wo ich hingehöre, wem ich gehöre. Nicht meinem Körper, nicht meinen Ängsten, nicht den Ärzten, nicht meiner Lebenssehnsucht, sondern ihm. Ich gehöre noch nicht mal meinen Angehörigen, gehöre noch nicht mal mir selber. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. War ein Prozess, das war nicht hoppla hopp da, diese Gewissheit. Zuerst war es ja die Frage, habe ich noch 14 Tage Zeit bis zum Sterben oder 3 Wochen? Habe ich Frau von Wiedebach mitgeteilt, ob der Termin zu halten ist am 24. November, das ist sehr ungewiss. Aber der Glaube war da, dass es ein ewiges Leben gibt, wenn wir mal hier abtreten müssen von dieser Welt. Dass das gibt, was im Glaubensbekenntnis steht, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Aber was ist das für ein Glaube? Wenn ich mich so festkralle in meinem Leben und sage, hoffentlich habe ich noch ein paar Monate und vielleicht wäre es sogar noch ein Jahr. Es wäre doch schön, wenn ich nach Hause kommen könnte. Wenn der Metastasierungsprozess gestoppt werden könnte. Wenn die Bestrahlungen und die Chemo eine Hilfe wären. Wenn ich das ewige Leben glaube, warum kralle ich mich so fest hier in mein Leben? Ist das bloß dogmatisches Wissen, das ich vertrete, oder hat das mein Leben wirklich ergriffen? Es kam eine andere Frage, Entschuldigung, wenn ich es so persönlich sage, aber es hat ja bloß einen Wert, wenn wir so reden. Eine andere Frage kam dazu. Traf mich, als ich Lukas Evangelium las, wie Jesus gesagt hat, welche aber gewürdigt sein werden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben zu erlangen. Bin ich denn würdig, dieses ewige Leben zu erreichen? Gott hat auch so oft in mein Leben hineinwirken wollen und ich habe gesagt, ich brauche es gerade nicht, ich melde mich dann schon, wenn ich es brauche. Gott hat sein gutes Wort bereit gehabt als eine Membrane, durch die er mit mir reden wollte, und ich habe meine Gedanken ganz woanders gehabt, als selbst nach dem Bibellesen, ich hätte nicht mehr sagen können, was ich überhaupt gelesen habe. Es gab sogar das, dass Gemeindeglieder sagten, ihre Predigt vor 3 Wochen hat mir so geholfen, und ich habe überlegt, über was habe ich eigentlich vor 3 Wochen gepredigt. Das war durch mich hindurchgelaufen und war nichts an mir hängen geblieben. Bin ich denn würdig, diese ewige Welt zu erlangen? Das habe ich sehr in die Unruhe getrieben, ins Gebet und ins Forschen im Wort Gottes. Dann muss ich Ihnen erzählen, was mich getröstet hat. Eines Morgens, ich lese immer so Kapitel vorne in der Bibel, so ein Psalm im Neuen Testament. Ich hatte ja Zeit. Dann kam an die schöne Geschichte von Esau, die furchtbare Geschichte von Esau und Jakob, wie der Jakob seinem älteren Bruder Esau das Leben vermasselt hat, in jeder Beziehung. Und als Jakob nach langen Jahren in der Fremde wieder nach Hause kommt, die Frage, wird mich Esau in Grund und Boden hineinschlagen, oder werde ich nochmal, so heißt die Bibel, angenommen? Das Wort hat mich direkt angesprungen. Werde ich nochmal angenommen? Und Jakob versucht dann mit x Herden von Eseln und Kamelen und Kühen seinen Bruder zu besänftigen. Und der Bruder sagt, lass doch bleiben, du bist doch mein Bruder. Angenommen. Und plötzlich war ich hellwach geworden auf dieses eine Wörtlein. Gott teilt oft ein Wort in der Bibel zu, nicht einen ganzen Abschnitt, nicht dogmatische Zusammenhänge. Es taucht ja sonst in der Bibel auch auf. Lukas 15, Jesus nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Psalm 73, da hat einer Zweifel, den Gottlosen geht es so gut und die fromm leben wollen, die geht es so schlecht. Lieber Gott, wo bist du überhaupt? Gibt es dich überhaupt? Da ist am Schluss, und du nimmst mich, Zweifler, am Ende mit Ehren an. Den Zweifler, komm. Nehmt einander an, so sagt der Apostel Paulus, wie Christus uns angenommen hat. Findest du, das ist doch die eigentliche Nachricht, dass Jesus im Auftrag Gottes nicht für Perfekte da ist, für religiös Hocherhitzte, für Leute, die meinen, sie machen alles richtig im Leben, sondern die merken, das ist ein Defizit. Ich habe Gott beleidigt. Schlimmer als der Jakob, den Esau beleidigt hat, ihm die Ehre genommen hat, habe ich doch Gott entehrt. Wie oft? Nicht nur mit Fluchen. Und er nimmt Kranke an. Jesus hat mal gesagt, wie ein Arzt die Kranken annimmt. Den es bloß ärgert, wenn ein Hypochonder da ist, der eigentlich gesund ist und sagt, Herr Doktor, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich brauche meine Kraft für die Kranken, für die Schwerkranken. So hat Jesus gesagt, will ich da sein für die mit Glauben schwer tun. Die mit Gott schwer tun, die mit Beten schwer tun, mit Bibellesen schwer tun. Komm. Dieser Glaube ist mir wichtig geworden und ich bin sehr dankbar für diese Zeit der Erziehung da im Krankenhaus. Und da möchte ich jetzt noch, wenn Gott mir Tage und Wochen gibt, mich in diesen Glauben vertiefen. Jesus nimmt mich an. Er macht mich würdig der Welt Gottes. Er benutzt immer wieder Bibelworte dazu. Ich habe vorher gesagt, die Bibel ist wie eine Membrane im Telefon oder selbst im Handy. Ist ja eigentlich nichts anderes drin als so eine kleine Membrane, die in Schwingungen gerät und so deutlich das Gegenüber zu mir sprechen lässt, dass ich sage, bist du heute erkältet? Was ist denn los? Ich höre das mit.
Und Gott will das Wort der Apostel und Propheten heute benutzen, dass da etwas in Schwingung gerät, dass sie etwas hören. Das ist ein Beispiel dafür. Man kann auch schwer tun mit manchen Bibelworten. Bloß weil es so Leute gibt, ja, man kann nicht alles in der Bibel verstehen. Natürlich nicht. Ich habe mich zum Beispiel wahnsinnig geärgert, ja, über meinen Konfirmationsspruch. Viele Menschen leben ja lebenslang mit ihrem Konfirmationsspruch, den sie am Konfirmationstag als Leitwort für ihr Leben bekommen haben. Ich bin im Frühjahr 1945 konfirmiert worden, da wurden keine Konfirmationssprüche mehr gedruckt und wahrscheinlich hatte Herr Pfarrer Klöß in Hülden auf der Alp noch in seinem Schrank nach letzten Resten von Konfirmationssprüchen gesucht, die von vergangenen Konfirmationen übrig geblieben waren, weil man sie nicht gut verteilen konnte. Und so bekam ich habe gedacht, ich bekomme den Spruch, ich bin der Herr, dein Gott, oder fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Jetzt bekam ich den Spruch, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Passt doch zu Weihnachten, ist doch nicht. Doch nicht für ein Leben, ein Leitwort. Aber mir hat Gott dies Wort wichtig gemacht. Bis hin in die Krankheitszeit. Mir ist der Sohn Gottes gegeben. Mir. Als Halt. An mir ist er interessiert. Das dürfen Sie sich auch hineinsetzen. Ihnen ist der Sohn Gottes gegeben. Und die Kraft und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Gott kann uns zurecht fürsten unseren Glauben, indem er uns Bibelworte zuteilt. Ich sage, ich möchte in diesem Glauben weiterwachsen, auch gerade dann, wenn ich jetzt nochmal eine Kurve nehme und sage, wie sieht denn das Glauben in anderen Religionen und Weltanschauungen aus? Haben Sie noch ein bisschen Kraft? Sonst schalten Sie jetzt 10 Minuten ab und klinken sich später wieder ein. Es gibt ein paar Grundzüge in allen Ideologien und Weltanschauungen, die sind fast gleich. Aber in diesen Grundzügen entscheidend anders als der Glaube an Jesus. Und das ist so gut, dann muss man nicht indoktrinieren, Sie müssen an Gott glauben, Sie müssen an Jesus glauben, sondern wir können es mal probieren. Jesus hat mal gesagt, wer aus der Wahrheit ist, wer ehrlich ist, vor sich selber und vor Gott und vor den Menschen, der hört meine Stimme. Wir können prüfen, ob das stimmt, was die Religionen sagen, die hochachtbaren Religionen. Alles, was die Religionen an Glauben haben, an Überzeugungen, zeigt doch, dass sie mehr wollen als irgendetwas. Dass sie mehr Halt wollen, mehr Gewissheit. Also zuerst einmal, in allen Religionen und Ideologien ist die Überzeugung da, dass alles darauf ankommt, dass wir Menschen etwas machen, tun, handeln, an den Mitmenschen Gutes tun. Es gibt erstaunlich viel Nächstenliebe im Bereich des Islam. Wir Christen sollten nicht so überheblich tun, als ob wir Christen die Nächstenliebe gepachtet hätten. In anderen Religionen gibt es erstaunliche Nächstenliebe. Wichtig ist, was wir tun, handeln, weggeben. Und Jesus sagt, ist doch noch viel wichtiger, was ihr an euch von mir tun lasst. Ihm war nicht wichtig, dass die Menschen ihm Gaben bringen, sondern wo kann ich helfen, wo kann ich Rat geben, wo kann ich trösten, wo kann ich segnen. In allen Religionen ist dieses Tun des Menschen so wichtig und allein im Glauben an Jesus Christus ist die Überzeugung da, was er tut, ist wichtig. Zweites, in allen Religionen, Ideologien findet sich die Überzeugung, ich bin zwar noch kein Engel, vielleicht sind Sie schon auf dem Weg dazu, aber als vorher Frau von Wiedebach sagte, wir haben unter uns verschiedene Meinungen, habe ich an meine Frau gedacht. Meine Frau und ich, wir haben auch oft verschiedene Meinungen. Bloß in einem ist sie wahrscheinlich überzeugt, dass ich noch kein Engel bin. Also, Wir alle sind wahrscheinlich noch keine Engel, aber tief in mir drin ist doch ein guter Kern voll Liebe, voll Geduld, voll Reinheit, voll Selbstlosigkeit, ganz tief innen drin. Ach, der liebe Rolf Schäffbuch, der da innen drin ist, gell? Leider kommt anderes noch dazu. Und Jesus, von dem es heißt, er wusste, was im Menschen war, kennt auch die Gerümpelecken im Keller unserer Seele. Da hat er mal sehr traurig gesagt, aus dem Herzen des Menschen, tief innen drin, kommen arge Gedanken. Mord. Ich habe den Eindruck gehabt, meine Eltern waren glücklich verheiratet. Ich weiß mal, als meine Mutter sagte, ich bin froh, dass mein Mann die Pistole aus dem Haus getan hat, ich habe gedacht, ich schieße ihn über den Haufen. Verstehen Sie? In einer guten Ehe. Aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken. Im Schwäbischen gibt es so den schönen Scherz, goldene Hochzeit, das Jubilarpaar sitzt da. Und der älteste Sohn sagt, liebe Eltern, habt ihr eigentlich nie dran gedacht, euch scheiden zu lassen? Da sagt der Jubilar, nein, aber verschießen hätte sie oft können. Also, aus dem Herzen des Menschen kommen alle Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurei, Falschzeugnis, Lästerung. Wo ist die Wahrheit, das tief innen drin das echte, reine, selbstlose ist, oder das, was geordnet gehört. In allen Religionen, Ideologien, die sind darauf gebaut, auf die Überzeugung, dass die Menschheit und die Menschen Großartiges leisten können, wenn sie es endlich mal anpacken. Dass der Mensch aus der Flachheit des Lebens sich erheben kann zu ungeahnten Höhen und Leistungen. Wir haben ja auch erlebt, dass das gibt. Stimmt das, dass das wahre Lebensmotiv ist, dass in uns drin dieser Drang ist, mit anderen zusammen etwas zu leisten, zum Guten, zu der guten, bewahrten Schöpfung, zur Gerechtigkeit, zum Frieden? Oder Jesus hat die Geschichte erzählt von jenem jungen Mann, der satt hatte, bei seinem Vater zu wohnen, den es mit 1000 Stricken weggezogen hat von der Heimat. Ist das die Wahrheit? Dass ich zwar will, aber dass ich mich wie mit 1000 Stricken von dem Guten und Wahren wegzieht. In allen Religionen und Ideologien spielen die Massen eine große Rolle. Massenaufmärsche, Massenüberzeugungen. Und wir müssen aufpassen, auch in der Christenheit, dass wir nicht denken, nur das zählt, was Masse ist, ab 100.000 aufwärts. Weil Jesus, die Bibel ist voll davon, sich mit einzelnen Menschen abgegeben hat. Gut, da ist da von der Bergpredigt die Rede, oder der Speisung der 5000. Aber sonst von dem Hauptmann von Kapernaum und die Witwe, die ihren einzigen Sohn zu Grabe trägt, und die syrophönizische Frau und der Bettler am Tor von Jericho. Die Bibel ist voll davon, von Geschichten, dass Gott in Person sich Zeit nimmt für Einzelne, dass die Masse gar nicht so wichtig ist. Ob in einem Kreis, in einer Kirchengemeinde 12 Leute sind oder 400, ist gar nicht so wichtig, wenn Jesus mit mir sprechen kann, wenn ich etwas mitnehme. In allen Religionen, Ideologien ist das Mitreißende wichtig, die Ekstase. Die Begeisterung. Und bei Jesus ist wichtig, dass wir nüchtern sehen, ehrlich werden. So wie der Apostel Paulus gesagt hat, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Verehrte Damen, im Ruhestand habe ich jetzt viel Zeit gehabt, auch moderne Literatur ausführlich zu lesen. Es hat mich bewegt, wie stark dieser Begriff Erlösung bei modernen Literaten vorkommt. Sogar der Begriff. Die Sehnsucht, dass diese Welt voll Gemeinheit und Mord und Trug endlich aufhört. das die Wahrheit? Die Begeisterung ist alles herrlich, wir werden es schaffen, oder ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Die Wahrheit, die Suche nach der Wahrheit. In allen Religionen, Ideologien, Weltanschauungen ist wichtig, dass Geschlossenheit da ist. Dass das, was zusammengehört, zusammenkommt und auch zusammenbleibt und dass keiner abdriftet und dass die Reihen nicht gelichtet werden. Die Grünen werden es heute Mittag beginnen müssen, in Rostock durchzupraktizieren, dass die Reihen sich nicht lichten. Zusammenhalt. Das, was zusammengehört, soll auch zusammenkommen. Die Reinen zum Reinen, die Gerechten zum Gerechten. Und bei Jesus ist es so, dass er sagt, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen, ihr der Zerbrochenen, denen im Leben einiges kaputt gegangen ist. Die Frau, über die ganze Stadt gesprochen hat, kommt doch her zu mir. Zum Reinen die, die gescheitert sind. Der Apostel Paulus hat mal gesagt, das ist gewiss wahr, hundertprozentig wahr. Das muss verkündigt werden, dass Christus Jesus gekommen ist in unsere Welt, Sünder, schuldig gewordene, Gescheiterte zu retten, selig zu machen. In allen Religionen, Ideologien ist wichtig, dass das Böse, das Unrecht gesühnt wird. Immer schwierig, denkt an die Entnazifizierungskampagne, wir denken an die Gauk-Behörde. Das Ungerechte ist so schwierig aufzuarbeiten, weil das wie ein verwachsener Wurzelstock ist und man kriegt gar nicht alles wirklich an Böse mit. Deshalb passiert es ja auch im Sport, dass wenn man nicht richtig weiß, wer von den Spielern schuldig ist, dafür, dass die letzten 5 Spiele verloren gegangen sind, dass man den Trainer feuert. Einen Sündenbock findet man immer, nicht auch wenn er gar nicht schuldig ist. Aber einer muss dann stellvertretend gehen. In allen Religionen da, wenn heute manche Leute sagen, das mit dem Sühnenopfer Jesu ist gar nicht so schwierig, eine alte Vorstellung, nein, das gibt es bis zum VfB, gell? Ganz modern die Sache. Und ihre Familie finden, die Hausgemeinschaft finden sie immer jemand, der schuldig ist daran, dass der Haussegen schief hängt. Da werden sich schnell alle einig, wer das ist. Und nur Jesus macht deutlich, das kann kein Mensch sein, der stellvertretend Schuld auf sich nimmt. Aber ich bin in diese Welt gekommen zur Erlösung. Ich von der Welt Gottes. Ich kann gewaltig aufdrehen noch. Ja. In allen Religionen und Ideologien gibt es ja ein beachtliches Dürsten nach der heilen Welt, in der es Gerechtigkeit gibt, das Böse getilgt ist. Und im Grunde genommen haben alle Ideologien daran angesetzt, wir wissen mal, und das müssen Sie nun allerdings auch verstehen, dass bis Ben Laden, der sagt, die dekadente westliche Gesellschaft, die jeden Glauben verloren hat, wird unsere Welt nicht retten, sondern wir sind es. Ein Religionskrieg im Augenblick. Wo ist wirklich die Kraft, um die kaputtgegangene Menschheit zu erneuern? Deshalb ist Ihr Thema heute so aktuell. Wo sind die Menschen, jedes Mal, wenn ein neuer Fidel Castro, Che Guevara, Adolf Hitler auftaucht, Mao Zedong, die Hoffnung, der schafft's. Und Christoph Blumhardt, der ja hier im Köppinger Bereich zu Hause war, hat einmal gesagt, von euch Menschen wollen wir die neue Welt Gottes nicht. Die soll Gott selber bringen. Also der Unterschied, nicht Menschen oder bringt Gott die neue Welt. Ich danke, dass Sie bisher zugehört haben, aber Sie merken, wir können, das ist unheimlich interessant, der christliche Glaube und die Religion im Vergleich. So schwierig ist das nicht, wir verstehen doch sogar, wie man ein Notebook bedienen muss, einen Computer. Wir werden doch auch ein bisschen Glauben noch verstehen, was die Unterschiede sind, die Angebote. Ich möchte in dem Glauben an Jesus weiter wachsen und ja, ich möchte Sie auch einladen dazu, dass dieser Glaube, der unsere Welt geprägt hat, noch einmal fruchtbar wird bei uns. Aber wie kann es nun ganz konkret werden? Ich habe Ihnen schon gesagt, für mich ist das Lesen der Bibelworte, die Gott benutzt als Membrane, ganz wichtig. Aber ich bin dazu gekommen, gerade weil ich im Beten oft abschweife, dass ich meine Gebete schreibe, nicht als ein Wunschzettel ans Christkindle, sondern wo ich auch zu danken habe, wo über einem Bibelwort, das ich jetzt gerade gelesen habe, Herr, sage, gib mir doch auch eine solche Ernsthaftigkeit wie dem Propheten Obadja. Gib mir doch den Eindruck, dass mit dir nicht zu spaßen ist. Kleingeschrieben, damit es nicht meine Kinder lesen können, sondern nicht mal meine Frau, das Gespräch mit Gott. Gekaxelt. Aber mir ist wichtig, ich möchte es schwarz auf weiß haben. Und das hilft mir ungemein, dass mein Gebet andachtsvoller ist, konzentrierter. Und über dem Schreiben kam mir das, ich sagte, also ich bin doch dankbar für viele Menschen, die Gott in mein Leben geschickt hat, die mein Leben begleitet haben, Erzieherinnen und Patentanten und Kinderkirchhelferinnen und Jungscharleiter und Lehrer. Und habe gerade im Krankenhaus angefangen, die Namen einmal aufzuschreiben, für die ich Gott dankbar bin. Ich habe oben drüber geschrieben, Gott sei Dank. Eine dankbare Stimmung ist ja schön, aber wenn Sie Ihrem Patenkind etwas Schönes zu Weihnachten schenken, sind Sie froh, wenn der nicht bloß in dankbarer Stimmung ist, sondern auch einen Brief schreibt, vielen Dank, das hat mich sehr gefreut. Gell? Also, wenn ein Echo kommt. Und ich habe angefangen, es hört überhaupt nicht mehr auf, ich vervollständige das da unten in meinem Notebook, mit Namen, lieber Gott, wie viele Menschen, Frauen, Männer, alte, junge, hast du mir an die Seite gestellt, die mein Leben reich gemacht haben, die mir Impulse gegeben haben. Und plötzlich ist das Gespräch von Ökumene und dass wir in eine große Gemeinschaft hineingestellt wird, ganz praktisch. Die Geschwisterschaft in der Synode, das war nicht bloß einfach Mitarbeit, sondern wir waren eine Geschwisterschaft. Und wenn ich quer durch Württemberg komme, nach den vielen Diensten im Jugendwerk und Ludwig-Hofacker-Vereinigung, dass wir wieder eine große Familie hineingenommen sind. Gott sei Dank. Dann ist mir klar geworden, Gott hilft uns immer wieder ein bisschen, dass Bewegung hineinkommt. Jetzt hast du die Namen der Menschen aufgeschrieben, für die du dankbar bist. Mach ruhig weiter. Schreib doch auch mal auf, welche Gottes Namen in der Bibel vorkommen. Allmächtiger, Herr Gott Zebaoth, Erbarmer, du Gott alles Fleisches, Heiland aller Menschen. Ich bin jetzt bei Seite 6. Wunderwirker, Schöpfer, Erhalter, Schild und Lohn, aller Welt Richter. Und das benutze ich als ein Red in meinem Gebet. Warum sagen wir eigentlich immer bloß Herr? Manche sagen noch nicht mal Herr, sondern sagen bloß du, damit nicht der Feminismus zu kurz kommt. Aber in der Bibel ist der Vater Jesu Christi. Gell? Also benutzen wir doch diesen Namen, du Erhalter der Welt, du tröstlicher Helfer. Du Gott des Geistes der Propheten, du Herzenskündiger. Und dann habe ich weitergemacht, bei Jesus ist genauso. Der große Hirte der Schafe, der Wahrhaftige, der Ehrenkönig, der Tröster. Fangen Sie mal an. Und plötzlich wird Ihr Beten reicher, praktischer, anschaulicher. Ich wollte ja davon reden, wie Glaube praktisch aussieht, wie der konkret werden kann. Vielleicht habe ich jetzt bei Ihnen den Eindruck erweckt, der ist ja nicht mehr ganz dicht. Vielleicht ist er abgedriftet in eine verstiegene Mystik, eine unnatürliche Bigotterie, in überkandideltes Seelisches, in religiösen Selbstbetrug, in eine komische Sektiererei. Ich gebe Ihnen einfach zu bedenken, es ist der Eindruck meines Lebens, es gibt kaum einen Bereich in unserem Menschenleben, in dem wir so schnell schlapp machen wie in Glaubensdingen. Und unnüchtern werden, das gibt's auch, aber ganz selten, die religiösen Spinner, die absacken in eine religiös-schizophrene Welle. Hilfreichen Kontakt mit der thüringischen Kirche gehabt. eine ganz anders geprägte Kirche als unsere württembergischen Kirchen, eine ganz andere Geschichte, notvolle Geschichte, eine arme Kirche. Dieser Kontakt tat uns gut und da hat uns eines Tages ein Partnerpfarrer erzählt, er musste sonntags 5-mal predigen, im Hauptort und in 4 Filialorten. Hat kein Auto gehabt, ging über Feld zu Fuß. Zusammen mit seinem Kantor, der ihn treu begleitet hat, im Winter durch den Schnee gestapft. Und eines Tages hat der Kantor gesagt, Herr Pfarrer Schäfer, wenn man Sie so predigen hört, hat man fast den Eindruck, Jesus gibt's echt. Sie hat gemeint, es ist eine Märchenfigur, gell, so Harry Potter-Erscheinung oder sowas. Nein, davon, das ist mein Glaube, Jesus gibt's wirklich. Und er hat oft in mein Leben eingegriffen, als gar nicht die Sehnsucht bei mir da war, aber bei ihm die Sehnsucht war. Ich möchte in dein Leben hineinwirken und ich möchte durch dich auch etwas in dieser Welt bewegen. Und deshalb war ich dankbar, dass ich jetzt einfach mal diesen Anstoß geben konnte an irgendetwas, glaubt jeder. Dieser Jesus ist mehr als irgendetwas. Der Sohn Gottes. Kein Wunder, dass der Islam eben dies bestreitet, dass das Judentum bestreitet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ein unheimlicher Anspruch, ein erregender Anspruch. Ich komme aus der Welt Gottes. Ich weiß, was vor Gott wichtig ist. Und an mir habt ihr den Halt, den ihr doch sucht. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Jetzt wünsche ich noch gute Gespräche an den Tischen.